Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Klima im Kopf, dem Psychologists for Future Podcast, in dem wir uns um Themen rund um Psychologie und Klimakrise beschäftigen. Ich bin Tobias, Psychologiestudent im Master und freue mich, dass du heute dabei bist. In der heutigen Folge geht es um Mobilität. In Deutschland wird jede zweite Ehe geschieden. Wenn wir auf unser Auto schauen, da können sich aber die wenigsten trennen. Und das, obwohl wir längst wissen, dass die Abgase unsere Umwelt verschmutzen, jede Tankfüllung die fossile Energiekrise verschärft und das Kontrollgefühl beim Autofahren kann auch schon an der nächsten Ampel wieder aufhören. Ja, gerade wir in Deutschland lieben unsere Autos. Doch wie könnten wir von der doch recht ungesunden Beziehung wegkommen? Wie könnten wir Mobilität nachhaltiger gestalten? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns heute und schauen uns deshalb an, warum wir uns fortbewegen, wie wir uns fortbewegen, was für psychische Faktoren unsere Entscheidungen, wenn es um Mobilität geht, beeinflussen und wie wir zum Beispiel Bedürfnisse, die uns aktuell vor allem das Auto erfüllt, auch nachhaltiger erfüllen können. Da Mobilität ein Riesenthema ist, beschäftigen wir uns in Zukunft auch noch einmal mit anderen Aspekten wie dem Reisen und Flugscham. Heute liegt der Fokus aber auf täglichen Entscheidungen. Für diese Folge habe ich im letzten Jahr mit Stefan Gößling gesprochen und einige Fragen rund ums Auto und Mobilität gestellt. Stefan ist Professor für Tourismus und Human Ecology und beschäftigt sich mit Nachhaltigkeit und Mobilität aus verschiedensten Perspektiven, aus psychologischer, geografischer, soziologischer sowie ökonomischer Perspektive. Um die besprochenen Inhalte für euch noch einmal praxisorientiert aufzubereiten und die psychologische Perspektive noch weiter zu vertiefen, habe ich mich in diesem Jahr zusätzlich mit einer Kollegin der Psychologist for Future, Nicola, ausgetauscht, die ihr auch noch häufiger im Podcast hören werdet. Sie ist Psychotherapeutin und genau wie ich begeisterte Radfahrerin und enthusiastisch Veränderungen im Bereich Mobilität voranzutreiben. Wir werden gleich immer wieder in das Interview mit Stefan Gößling reinzoomen und anschließend besprechen Nicola und ich die Thematik noch einmal etwas. Uns hat dieses Format sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass es auch für euch zum Zuhören sehr interessant wird. Lasst uns nun endlich mal in die Themen einsteigen. Also gerade im Bereich Mobilität machen wir in Deutschland leider doch vergleichsweise wenig Fortschritte. Sei es der nach wie vor schleppende Ausbau von ÖPNV oder die Zunahme an SUVs auf unseren Straßen, die ja nicht unbedingt sonderlich spritsparend sind. Deshalb habe ich Stefan auch zu Beginn gefragt, warum es denn so herausfordernd ist, Mobilität nachhaltiger zu gestalten.
Das grundsätzliche Problem, das wir haben, ist, glaube ich, dass wir auf der einen Seite das Auto haben, das unheimlich viele Probleme verursacht, das Platz frisst, das Schadstoffemissionen verursacht, das Klimawandel beschleunigt und natürlich auch viele Unfälle verursacht. Und dass wir auf der anderen Seite aber gerade das Auto lieben und vom Auto unglaublich schlecht wegkommen. Das Auto ist uns wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Spiegel von nicht nur Notwendigkeiten, Transportnotwendigkeiten, sondern eben auch anderen gesellschaftlichen Tendenzen. Wenn wir zum Beispiel im Moment eine starke Expansion bei den besonders großen Autos erleben, bei den SUVs, dann würde ich das auch so deuten, dass das zumindest in gesellschaftlichen Gruppen, ein Bedürfnis gibt, sich stärker zu schützen gegenüber einer Umwelt, die als gefährlich empfunden wird. Und damit ist das Auto eben auch ein Messwerkzeug für Ängste, die in einer Gesellschaft bestehen.
Nicola, schön, dass du dabei bist heute mit mir und noch einmal die Aufnahmen mit dem Herrn Stefan Gößling reflektierst und besprichst. Was hast du denn für ein Gefühl? Was für eine emotionale Bindung haben Menschen zu dem Auto?
Ja, hi Tobi. Ich finde das ein ganz wichtiges Thema mit den Emotionen. Und ich finde, das merkt man auch, wenn man sich mit Leuten über Autos oder Autofahren unterhält. dass das eben oft nichts mit irgendwelchen rationalen Argumenten zu tun hat, sondern da geht es um Gefühle und wie der Stefan Gößling ja auch sagt, es geht ganz viel um Ängste. Ja, und dem gegenüber steht eben so ein Grundbedürfnis, was das Auto erfüllen kann, das sagt er ja auch, ne? Also ein Sicherheitsbedürfnis und dass dieses Sicherheitsbedürfnis eben auch stärker ist in so einer unsicheren Zeit. Und das finde ich erstmal ganz wichtig, auch wenn wir mit Leuten ins Gespräch kommen, denen vielleicht eben ihr Auto auch wichtig ist und mit denen wir über Mobilität reden wollen, als AktivistInnen, dass uns das bewusst ist, dass wir das mit den Leuten über Ängste reden und dass die sich ihren Ängsten letztendlich stellen, beziehungsweise mit denen konfrontiert werden, wenn im Raum steht, dass sie ihr Auto aufgeben sollen.
Ja, hast du denn sonst Ideen, wie Menschen ihren Ängsten alternativ begegnen könnten?
Genau, also die Frage ist ja immer in dem Moment, wo ich weiß, das ist jetzt ein Grundbedürfnis von mir, dann kann ich mir überlegen, wie erfülle ich dieses Bedürfnis und muss ich das zwangsläufig über das Auto erfüllen? Zum Beispiel könnte ja sein, wenn ich mir jetzt überlege, ich könnte ja auch Bahn fahren statt Auto, da fühle ich mich aber eben nicht so sicher, dann kann ich mir überlegen, wie kann ich das Bahnfahren für mich sicher machen? Wie kann ich mir diesen Schutzraum, den das Auto bietet, vielleicht in der Bahn ermöglichen? Oder wenn ich mit dem Fahrrad fahre, dann fühle ich mich vielleicht im Straßenverkehr nicht so sicher. Da kommt er ja später auch nochmal drauf. Und wie kann ich zum Beispiel Fahrradwege fahren, die mir eben diese Sicherheit geben? Also die Frage ist erstens, was ist das für eine Angst? Wovor habe ich da Angst? Und dann zweitens eben, wenn es eben zum Beispiel um das Sicherheitsbedürfnis geht, wie kann ich dieses Sicherheitsbedürfnis anders erfüllen als durch das Auto?
Ja, und das wäre sicher auch mal interessant zu überlegen, wenn ich das Sicherheitsbedürfnis nicht anders erfüllen kann, dann gibt es auch immer noch Möglichkeiten, mit diesem Bedürfnis oder der Unsicherheit, das Bedürfnis nicht erfüllen zu können, anders umzugehen. Gerade Bahnfahren ist ja auch mit Unsicherheiten in dem Sinne verbunden, dass sich die Bahn vielleicht verspätet oder der Zug gar nicht kommt. So als mitfahrender Passagier hat man das ja auch gar nicht unter Kontrolle, genau wie so viele andere Aspekte, wie wo ich zum Beispiel Pause machen möchte. Und unser Kontroll- und Sicherheitsbedürfnis bleibt ja dementsprechend unerfüllt. Beim Autofahren, auch wenn das da natürlich auch passieren kann, beim Stau, der viele Menschen zu Weißglut bringt, ist es dennoch ja so, dass ich selber als Person am Steuer sitze, da noch ein bisschen mehr Kontrolle habe, oder zumindest gefühlt Kontrolle habe. Aber genau das sind ja auch Aspekte, die spannend sind zu reflektieren. Wie viel Kontrolle habe ich denn tatsächlich auch mehr beim Autofahren in solchen Situationen? Oder wie kann ich auf der anderen Seite in Situationen, wenn ich mit der Bahn fahre, mit dem Stress vielleicht umgehen, den ich dann verspüre, wenn ich eben da Verspätungen habe oder wenn ich Angst habe, dass ich verspätet bin.
Ja, genau. Und das mit der Kontrolle ist ein wichtiger Punkt, ne? Denn ich habe zum Beispiel viele Patienten, die Angst vorm Autofahren haben, wenn sie nicht selber fahren. Auch da geht es darum, ne? Ich gebe die Kontrolle ab, es könnte mit mir etwas passieren. Und da dann sich eben nochmal bewusst zu machen, okay, ne? Ich darf auch Kontrolle abgeben, ja, oder ich muss nicht alles kontrollieren. Auch das, finde ich, sind ganz wichtige Aspekte. Und genau wie du sagst, wenn man es dann mal sich rational anguckt, ist es ja oft genauso wenig kontrollierbar, wie ich mit dem Auto ankomme, wenn ich im Stau stehe. Ne? Also von daher, das finde ich einen guten Punkt zu sagen, ich muss auch nicht alles unter Kontrolle haben.
Welches Verkehrsmittel wir wählen, wird also auch von unseren Ängsten und unserem Bedürfnis nach Kontrolle beeinflusst, beziehungsweise wie wir mit unseren Ängsten und unserem Kontrollbedürfnis umgehen. Natürlich ist es dennoch so, dass Autofahren in vielen, nicht in allen, aber in vielen Fällen schlicht schneller ist als der ÖPNV oder Radfahren. Das liegt leider oft auch daran, dass unser Verkehrsnetz meist vor allem auf Autos zugeschnitten ist und diese bevorzugt. Doch selbst wenn Radfahren oder das Fahren mit ÖPNV gleich schnell oder gar schneller ist, heißt das nicht, dass wir uns auch für das Rad oder den ÖPNV entscheiden. Stefan hat diesbezüglich aufgezeigt, dass Autos viele weitere Funktionen haben als nur den Transport von A nach B.
Ein Auto hat ja viele Funktionen über die Transportfunktion hinaus. Zum Beispiel ist ein Auto auch ein Mittel der Rebellion. Wenn man an die Poser denkt, die zum Beispiel mit sehr viel Lärm dann durch Städte rasen. Es war vor ein paar Jahren eine Debatte, das ist ja nichts anderes als ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Wir haben aber auch die vielen Leute, die Geschwindigkeiten übertreten. Das ist ja auch eine Form von Rebellion gegen staatliche Grenzen und Gesetze. Und ich denke, diese Beschleunigung ist vor allen Dingen auch ein Fluchtmechanismus. Also wenn ich wegkommen will, das Auto soll einen ja wegbringen vor einer gefährlichen Situation. Das wird ja auch in vielen Werbungen suggeriert, wo Autos durch postapokalyptische Landschaften fahren, da explodieren Berge, da kommen Sandstürme und das Auto schafft es, den Fahrer rechtzeitig aus diesen Gefahrensituationen herauszubringen. Das alles sind ja Fluchttendenzen, die durch das Auto ermöglicht werden. Und in dem Punkt ist Beschleunigung natürlich wichtig. Je schneller man sozusagen das Gefühl hat, wegzukommen, desto sicherer fühlt man sich.
Stefan Gößling hat ja gerade über verschiedene Funktionen des Autos gesprochen. Um Schrei nach Aufmerksamkeit, um Rebellion, als auch um Flucht, Fliehen vor Gefahren. Meinst du, dass das verschiedene Aspekte und Funktionen des Autos sind oder gibt es da vielleicht auch einen gemeinsamen Kern?
Ich glaube, dass das letztendlich wieder mit Angst zu tun hat. Und zwar auch dieser Rebellionsaspekt. Das ist ja so eine Art Kampf gegen etwas, ne? Sich auflehnen gegen etwas. Und mich erinnert das sehr an dieses sogenannte Fight-Flight-Freeze-System, was wir Menschen, genau wie die meisten anderen Tiere, in unserem Gehirn haben, um auf Gefahr zu reagieren. Das heißt, wir haben von unserem Gehirn her eigentlich drei Möglichkeiten, auf wahrgenommene Gefahr zu reagieren. Entweder wir greifen an, das wäre Fight, oder wir fliehen, das wäre Flight, oder eben wir erstarren, das wäre Freeze. Und mit einem schnellen Auto, wie der Stefan Gößling das ja auch sagt, können wir einerseits fliehen und wir können aber auch sozusagen eben gegen die Regeln verstoßen, wir können uns auflehnen und wir können kämpfen. Also beides gibt uns letztendlich wieder Kontrolle, entweder durch die Flucht oder durch den Kampf, die Flucht nach vorne sozusagen.
Ja, und ja, als tatsächlich relativ separaten weiteren Aspekt noch oder Motivator vielleicht, gerade auch was diese Geschwindigkeit und Attraktivität des Autos in dem Bezug betrifft, könnte ich mir auch vorstellen, dass für viele Menschen diese Geschwindigkeit an sich auch schon ein Stück weit ein befriedigendes und gutes Gefühl ist, die zu haben und daran Spaß zu haben. Weil ich glaube auch ganz viel dieser Spaßfaktor, neben natürlich diesen Bedürfnissen oder vielleicht auch den Ängsten dann eben, die da eine Rolle spielen, spielt der Spaßfaktor, denke ich, auch eben diese dann zu bewältigen, eine große Rolle, gerade beim Autofahren.
Ja, absolut. Das ist dann wieder unser Belohnungssystem, ne, was da aktiviert wird. Also durch die Geschwindigkeit. Das ist ja wie fast wie so ein Rausch, ne? Wie fast wie eine Droge.
Genau. Also eigentlich zwei Fliegen mit einer Klatsche oder sogar noch mehr. Auf der einen Seite bewältige
Ja.
ich ein Stück weit die Ängste, die irgendwo vielleicht da sind. Und zugleich ist es nicht nur so, dass ich keine Angst mehr anschließend habe, sondern sogar noch, wie du sagst, einen positiven Rausch, Glücksgefühle.
Ja. Genau.
Aber spannend ist ja auch, dass tatsächlich ähnliche Gefühle für viele Menschen auch anders erfüllt werden können. Und da spreche ich auch aus der eigenen Erfahrung, dass für mich tatsächlich gerade auch diese Fluchtmöglichkeiten, die ein Fahrzeug auch bieten kann, für mich auch das Fahrrad erfüllen konnte. Ich konnte auch mit dem Fahrrad aus dem Elternhaus fliehen. Ich kann da auch sehr schnell fahren und das muss ich sagen, tue ich auch manchmal ganz, ganz gerne. Und da spielen ja dann doch tatsächlich auch relativ ähnliche Aspekte vielleicht eine Rolle, nur werden anders nochmal mit einem anderen Fahrzeug tatsächlich dann erfüllt.
Ja, das würde ich von mir auch bestätigen. Also auch dieser Aspekt Rebellion. Ich bin schon öfter mal bei der Critical Mass mitgefahren. Das ist ja so eine Veranstaltung, wo dann auch wirklich die Innenstädte abgesperrt werden und man mit Fahrrädern eben über die ganzen Hauptverkehrsstraßen fährt. Und das fühlt sich schon toll an, wenn man sozusagen den wartenden Autofahrern da eine Nase drehen kann und auf dem Fahrrad dann vor denen wegfährt. Also von daher denke ich auch, man kann diesen Aspekt durchaus transportieren auf andere Fortbewegungsmittel. Das muss gar nicht das Auto sein.
Neben der Bewältigung von Ängsten motivieren uns also noch viele weitere Bedürfnisse, mit dem Auto zu fahren. So zum Beispiel Bedürfnisse nach Rebellion, Freiheit oder Spaß und Freude am Fahren. Dabei ist jedoch das Auto nicht das einzige Mittel, mit dem wir unser Ziel erreichen können. Das sieht man auch, wenn man nach Norden auf zum Beispiel Kopenhagen schaut. Dort ist Autofahren nicht die Norm, wie es in vielen deutschen Städten der Fall ist. Stattdessen ist die Stadt bekannt für die vielen RadlerInnen. Nur circa eine von vier Fahrten wird dort mit dem Auto zurückgelegt. Sonst wird gelaufen, Bus, Tram oder Rad gefahren. Doch wieso sind KopenhagenerInnen so begeisterte RadfahrerInnen?
Ja, Kopenhagen ist ein spannendes Beispiel, einfach weil man in Kopenhagen nie mit Umwelt argumentiert hat, um Leute zum Fahrradfahren zu bringen, sondern man hat immer gesagt, hey, Fahrradfahren macht Spaß, Fahrradfahren ist cool und der Kopenhagener an sich ist ein Fahrradfahrer. Und durch diese Prägung einer kulturellen Identität, denn jeder möchte ja gern Kopenhagener sein, hat man viel dazu beigetragen, dass einfach das Fahrrad das natürliche Transportmittel wurde in Kopenhagen. Und das Auto eher so für notwendige Zwecke zum Transport von größeren Gegenständen vielleicht genutzt wurde. Das heißt, auch da hat man eigentlich eine Argumentation aufgebaut, die sich A an persönlichen Vorteilen orientiert hat, eben, dass man sich besser fühlt, aber auch, dass es einfach schneller ist, dass es weniger kostet. Und das sind ja auch in der Verkehrsplanung in Kopenhagen die gängigen Themen. Zum Beispiel orientiert man sich im Moment nur an der Frage, wie können wir die Durchschnittsgeschwindigkeit für Radfahrer noch weiter erhöhen, damit die noch schneller an das Ziel ihrer Reise kommen und nicht, wie machen wir es schwieriger für Autofahrer, jetzt in die Stadt reinzufahren. Also dort hat man sehr gut umgelenkt und umgesteuert und es wirklich geschafft, innerhalb von 10, 15 Jahren eine Revolution loszutreten, einfach weil man sehr geschickt auch kommunikativ diese Veränderungen unterfüttert hat.
Wir hier in Deutschland leben jetzt nicht in Kopenhagen, aber Nikola, was meinst du denn, können wir vielleicht davon mitnehmen und für uns nutzen? Gerade auch diesen Aspekt der Identität. Wir können uns jetzt vielleicht nicht mit Kopenhagen identifizieren, aber vielleicht können wir uns ja mehr mit unserem Fahrrad identifizieren.
Ja, ich glaube, dass das in letzter Zeit, in den letzten Jahren sich hier in Deutschland geändert hat, was das Fahrrad bedeutet. Und es ist ja heutzutage auch nicht mehr so, dass man nur ein Fahrrad hat, sondern zum Beispiel wir in der Familie, da hat jeder mehrere Fahrräder, weil man braucht ja ein Mountainbike für die Waldstrecken und man braucht ein Fahrrad, um zur Arbeit zu fahren. Und von daher ist das ja schon fast wie ein Statussymbol geworden, das Fahrrad. Und ich glaube, dass jeder von uns sich überlegen kann, was bedeutet das denn, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, für mich? Wie denke ich dann über mich? Wie denken vielleicht auch andere über mich? Wir assoziieren ja Fahrradfahren mit Sportlichkeit, mit Gesundheit, vielleicht auch eben sowas wie Umweltbewusstsein, vielleicht auch Unabhängigkeit. Und das sind ja auch ganz viele positive Aspekte, die wir dann mit unserer Identität verbinden können.
Ja, auf jeden Fall. Alle Menschen haben sicherlich in Deutschland auch gar nicht die Möglichkeit, mehrere Fahrräder unbedingt zu besitzen, aber im Endeffekt reicht ja auch für die meisten Situationen ein Rad. Ich denke auch ein weiterer Aspekt vielleicht noch für einen selber, auch gerade wenn man das Fahrrad als tatsächlich vielleicht auch Statussymbol betrachtet, auch dass andere auch einen als ausdauernd oder vor allem auch hart im Leben wahrnimmt. Ich denke, du hattest ja auch, als wir mal schon mal drüber gequatscht haben, angesprochen, dass dann auch viel Bewunderung dir entgegengebracht wird, wenn du dann zur Arbeit mit dem Fahrrad fährst. Und gerade auch wenn Menschen und ich zum Beispiel auch fast bei jedem Wetter mit dem Fahrrad fahren, da sind dann schon viele auch immer so, ui, oh wow, okay, bei dem Wetter jetzt, boah, nee, hätte ich gar keinen Bock.
Ja, ich glaube, dass genau mit dem Respekt und der Bewunderung, wie du sagst, ne, das habe ich auch schon erlebt. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass viele Leute so Entfernungen auch falsch einschätzen. Also, dass es sich unglaublich weit anhört, wenn ich mal 10 Kilometer mit dem Fahrrad fahre. Wenn man das aber ein paar Mal gemacht hat, merkt man aber, naja, das ist eigentlich keine große Sache.
Ja, und da sind wir natürlich auch dann irgendwie beim Thema Gewohnheiten, wie so häufig. Und da hatten wir auch schon mal
Genau.
eine Folge zu Zielsetzung gemacht, wo es ja auch darum geht, okay, wie kann ich denn noch Gewohnheiten verändern? Und dann sind, wenn sie einmal verändert sind und das zum Beispiel Fahrradfahren oder so dann auch zur Gewohnheit geworden ist, dann eben auch gar nicht mehr so anstrengend, wie es vorher vielleicht wahrgenommen wird, bevor es eben eine Gewohnheit ist. Unsere soziale Identität beeinflusst also, was für ein Verkehrsmittel wir wählen. Deutschland als Autoland hat es da dann vielleicht besonders schwer, auf andere, nachhaltigere Alternativen umzusteigen. Dabei ist am Ende jedoch vieles auch einfach Gewohnheit und Gewohnheiten können wir natürlich auch immer wieder verändern. Viele meiner Freunde und Freundinnen lieben den Geruch an der Tankstelle und ich finde, das Phänomen verdeutlicht gut, wie tief unsere Bindung und positiven Assoziationen zum Auto sitzen. Wir lieben den Benzin- und Tankstellengeruch schließlich nicht, weil es in unserer DNA steckt und schon unsere Vorfahren gerne Benzin geschnuppert haben, sondern weil wir viele positive Bilder und Gedanken mit dem Auto verbinden. Doch woher kommen diese vielen positiven Assoziationen mit dem Auto?
Ich glaube, Geruch, aber auch zum Beispiel das Motorgeräusch,
Genau.
dieses Brausen und Brummen und das verschiedene Formen haben kann, das steht für vielleicht eine olfaktorische Audio-Komponente, die eigentlich auch das Auto repräsentiert. In anderen Worten, das ist ein Gefühl von Autofahren, wo man quasi über einen Geruch wahrnimmt, was das Auto an anderer Stelle repräsentiert. Und das Auto, müssen wir halt sehen, ist auch ein Sozialisationsfaktor in unseren Gesellschaften. Viele werden schon mit dem Auto rumgefahren als Kleinkinder. Manche machen das, um ihre Kinder zum Einschlafen zu bringen, dass sie schon mit dem Auto die rumfahren abends noch. Man hat dann vielleicht so ein Buggy von irgendeiner Autofirma, mit dem man dann rumfährt, so ein kleines Automobil. Die gibt es dann auch elektrisch später. In der Zeitschrift von der Apotheke ist ein Sportwagen immer abgebildet, jede Woche. Das alles führt dazu, dass man sozusagen dieses Autosystem aufnimmt, schon als Kind, und für das natürliche System erachtet. Und damit sind dann unheimlich viele positive Assoziationen verbunden. Dann kommt man vielleicht in diese Teenage Rebel Phase, wo man als Teenager seine Identität finden muss, wo auch das Auto eine zentrale Rolle spielt, gerade auf dem Land, weil es eben der Mechanismus ist, der einem es ermöglicht, da wegzukommen aus den einsamen Orten, die ja, wenn man 18 als junger Erwachsener viele Leute kennenlernen möchte, eher problematisch sind. Man kann dann in die Stadt fahren mit dem Auto, man ist unabhängig. Das alles wird dann zu einem Konglomerat, wo wir unglaublich viel mit dem Auto an positiven Dingen assoziieren, bis hin zu den ersten sexuellen Erfahrungen. Da gibt es auch Studien dazu. Und das führt eben zu dieser hohen Bindung am Ende, wo es ganz schwierig ist, jetzt erstmal überhaupt grundsätzlich das Auto als Problem zu sehen. Denn die meisten Leute haben erstmal nur positive Erfahrungen damit.
Stefan Gößling hatte da jetzt gerade verschiedenste Assoziationen angesprochen, vor allem positive, die wir mit dem Auto haben. Was meinst du denn, Nicola? Wie schauen denn aktuell unsere Assoziationen mit anderen Verkehrsmitteln aus? Sind die eher negativ? Sind die vielleicht auch positiv? Und wo hätten wir da vielleicht auch Spielraum, noch mehr vielleicht positivere Assoziationen zu alternativen Verkehrsmitteln aufzubauen?
Ich glaube, gerade mit der Bahn verbinden wir oft auch unangenehme Gerüche. Da gibt es ja oft auch sehr viele Gerüche, die uns umgeben, sage ich mal, und viele störende Geräusche. Und das andere, was mir einfällt, ist so die Tatsache, es ist umständlich, ich muss umsteigen, ich muss erstmal nachgucken, welche Bahn ich wohin nehmen muss. Und es ist einfach weniger bequem.
Ja, ich glaube, ein Aspekt, der gerade auch heute durch Corona eben nochmal erschwerend hinzukommt, denke ich auch eben die volle Bahn, also Ängste vielleicht vor vollen Bahnen oder Bussen. Deswegen hoffe ich da auch, dass ja, die Menschen auch wieder rauskommen quasi und wegkommen von dieser möglichen negativen Assoziation.
Ja, und ich dachte gerade noch, dass eine positive Assoziation gerade in großen Städten sein könnte, dass es ja unkomplizierter ist. Also meine Erfahrungen damit, wenn ich jetzt mit der Bahn oder mit dem Bus in eine große Stadt reinfahre ins Zentrum, ist eigentlich positiver, als wenn ich mit dem Auto fahre, denn dann muss ich ja irgendwo parken und das ist meistens schwer, einen Parkplatz zu finden und ich muss vielleicht auch weiter laufen und mit der Bahn, da bin ich ja sozusagen einfach, ich steige aus und bin da. Also ich glaube, auch das ist was, wo wir selber auch umdenken können und uns da so reinfühlen können, reinversetzen können. Wie ist es denn tatsächlich, das Erlebnis, wenn ich jetzt mit der Bahn fahre versus wenn ich mit dem Auto fahre? Und natürlich auch, dass ich kann meine Zeit anders nutzen. Wenn ich in der Bahn fahre, kann ich was lesen, kann ich aus dem Fenster gucken. Wenn ich selber am Steuer sitze, kann ich das alles nicht.
Es kann also spannend sein, mal zu reflektieren, was für Assoziationen habe ich denn zu verschiedenen Verkehrsmitteln? Inwiefern sind sie begründet und wie kann ich mir oder anderen nachhaltiger Verkehrsmittel schmackhafter machen? Unser Verhalten ist natürlich auch stark von unseren strukturellen Umgebungen geprägt. Wenn zum Beispiel kein Bus fährt, kann ich logischerweise auch keinen nehmen, egal wie gern ich das gerne machen würde. Doch wo sollten wir hier ansetzen, um Veränderungen zu bewirken? Was für Maßnahmen sind notwendig?
Ich kann jeder Stadt eigentlich nur empfehlen, dass man jetzt überlegt, wie man vor allen Dingen fürs Fahrrad, weil das Fahrrad ist das einzige Transportmittel, das wirklich auch auf Distanzen bis zu 10 Kilometer das Auto ersetzen kann, dass wir dort ganz stark umdenken und Fahrradinfrastruktur individuell widmen. Ich würde mir also fast wünschen, dass jede zweite Straße in Städten ausschließlich für Fahrradverkehr vorgehalten wird, damit Leute sicher und schnell und bequem und ohne die Wahrnehmung von irgendwelchen Gefahrenpunkten sich durch Städte bewegen können. Denn das Fahrrad ist fast für jeden verfügbar. Es ist kostengünstig. Die Leute werden es lieben, einfach weil man sich gesundheitlich, auch mental besser fühlt und dadurch eigentlich alle Voraussetzungen gegeben sind, um Fahrradfahren noch stärker zu fördern in Städten. Wir sehen ja auch in den Niederlanden, dass das durchaus geht, sehr hohe Transportwegeanteile mit dem Fahrrad abzuwickeln, also ein Vielfaches von dem, was der Standard in Deutschland ist. Aber es fängt mit der Infrastruktur tatsächlich an.
Stefan Gößling hat da jetzt auch nochmal die Wichtigkeit von strukturellen Veränderungen betont. Und strukturelle Veränderungen sind sicherlich notwendige Bedingungen, um tatsächlich auch nachhaltige Mobilität zu ermöglichen. Ja, wenn wir uns dann Zukunftsvisionen, positive Zukunftsvisionen der Mobilität anschauen, gehört dementsprechend sicherlich dazu, ganz essentiell, dass da strukturelle Veränderungen eben kommen und dann mehr Platz eben für Fußgänger, Fahrradfahrer und öffentliche Verkehrsmittel bestehen und weniger Platz fürs Auto möglicherweise. Aber wenn wir das Ganze jetzt nochmal ein bisschen psychologischer betrachten, denn wir als Individuen, wir können da ja nun mal jetzt auch gar nicht unbedingt immer so viel verändern an den strukturellen Bedingungen um uns herum. Wir können uns sicherlich politisch engagieren, auf Demonstrationen gehen, uns vielleicht lokalpolitisch auch aufstellen und da für unsere Meinung oder unsere Vision eben einstehen. Aber was meinst du denn, Nicola, wäre denn sonst auch möglich, abgesehen eben von den Aspekten, die ich jetzt alle schon gerade benannt hatte?
Ja, ich glaube, wenn ich mir das jetzt noch mal so vor Augen führe, was der Stefan Gößling alles für Aspekte des Autofahrens aufzählt, dann ist es wichtig, dass wir damit bewusst umgehen und dass wir einfach, wenn wir eine Strecke planen, also wenn ich von A nach B muss, wenn ich zur Arbeit muss oder zu einem Termin, zu Freunden, dass ich mir einfach noch mal bewusst die Zeit nehme, auch das zu überlegen. Geht es wirklich nur mit dem Auto? Und wenn ja, dann ist es so, dann gehe ich auch ganz bewusst damit um und sage, okay. Und wenn ich aber feststelle, okay, es gibt Alternativen, die dann auch bewusst einsetze.
Und genau, und ich denke auch, dass ein erster Schritt, um auch bewusster mit Mobilität, mit der eigenen Mobilität umzugehen, ist ja vielleicht auch viele Aspekte, die jetzt gerade besprochen wurden, auch mal für sich so ein bisschen zu reflektieren. Das kann ja vielleicht auch helfen, jetzt so ein bisschen das besser für sich einordnen zu können. Dann, warum möchte ich jetzt eigentlich das Auto gerade nehmen? Mache ich das jetzt, weil ja, es eben auch einfach aus Gewohnheit so normal ist und ich da jetzt einfach gar nicht drüber nachdenke? Oder mache ich es vielleicht tatsächlich doch aus irgendwelchen anderen Gründen, weil ich vielleicht da auch gewisse Ängste mit verbinde? Und das auch so ein bisschen zu reflektieren und einfach den Status quo auch damit dann in Frage zu stellen. Das kann, denke ich, auch ganz spannend sein. Und in dem Bezug ist ja auch ganz interessant, dass vor 100 Jahren oder mehr wahrscheinlich mittlerweile, wo das Auto gerade im Kommen war, wo es also vor allem noch Fußgänger, Fahrradfahrer, Pferde, Wägen, was auch immer an den Straßen in den Städten unterwegs waren, wo die ersten Autos dann kamen, da gab es tatsächlich die Perspektive People first, denn die Menschen, die kamen als erstes und die haben dann auch rechtlich dementsprechend Vorrang bekommen. Heißt, wenn ein Mensch irgendwo an der Straße, irgendwo vom Gehweg auf die Straße gegangen ist und ein Auto die Person angefahren hat, dann hat die Person, die zu Fuß war, immer Recht bekommen, weil sie eben das Recht hatte, überall hinzugehen und überall zu sein, wie sie wollte. Während heutzutage ist ja so, ist, dass eher Städte primär für Autos gebaut sind. Und man selber vielleicht dann auch in sich drin primär denkt, alles klar, der Status quo ist das Auto nehmen. Während alles andere jetzt Alternativoptionen sind. Aber das ist ja auch schon eine Perspektive, die man für sich reflektieren kann und mal überlegen kann, okay, was ist denn eigentlich für mich das Verkehrsmittel Status quo quasi? Was ist so der Referenzpunkt? Und was ist dann eine Alternative? Und kann ich das vielleicht auch umdrehen für mich? Und dann ist vielleicht mein Status quo, mit dem Fahrrad zu fahren und meine Alternative, wenn ich mal Bedarf habe und wegen gewissen Umständen, dann nehme ich eben das Auto mal.
Und das auch wirklich in unserem Umfeld nochmal zu beobachten oder einzubringen. Ne? Da fällt mir das wieder ein, was der Stefan Gößling sagte zum Thema Kindererziehung. Und da ist es zum Beispiel auch so mit meinen eigenen Kindern, dass für die genau das selbstverständlich ist. Wir fahren überall hin mit dem Fahrrad. Und wenn wir das Auto nehmen, das ist die Ausnahme. Da gibt es dann auch immer ein großes Hallo, was? Wir fahren mit dem Auto, cool. Ja, und das Fahrrad ist das alltägliche Verkehrsmittel. Das ist das Selbstverständliche. Und ich glaube, das ist entscheidend, dass wir als Gesellschaft dahin kommen, dass das Auto die Ausnahme ist und nicht die Regel. Da fängt es natürlich beim eigenen Bewusstsein dafür an.
Wir schließen unsere Folgen immer mit einer Reflexionsfrage ab und wir haben ja jetzt im Laufe der Folge viele Fragen aufgeworfen. Vielleicht hast du da für dich schon den ein oder anderen spannenden Aspekt entdeckt, der dich beschäftigt. Wir möchten dich hier zum Schluss dennoch einladen, zu reflektieren und vielleicht mit anderen ins Gespräch zu kommen, wie du dich oder ihr euch eigentlich fortbewegt und warum. Was für Bedürfnisse, Motive und Gefühle stecken wohl dahinter? Und wie könntest du oder ihr ähnliche Bedürfnisse bewusster und nachhaltiger erfüllen?